Achtung, ich habe eine Triggerwarnung vor dieser Predigt. Vor dem heutigen Predigttext muss ich eine Warnung aussprechen, denn in der biblischen Beziehung, in diesem biblischen Text, begegnen wir der Möglichkeit, dass eine eigentlich lebenslange Beziehung beendet wird. Wir begegnen dem Abbruch einer Beziehung, die Ankündigung eines Kontaktabbruches, ein endgültiges Ende, sogar Gedanken über die Vernichtung des Gegenübers. In diesem Text schwingt ein, jetzt ist Schluss mit lustig, es ist vorbei mit. Und das ist sehr hart zu lesen, hart zu hören und erst recht nachzuempfinden. Und was die Sache noch schwerer macht, diese alte Erzählung erzählt nicht von einem zwischenmenschlichen Konflikt, wo ein Mensch mit dem anderen die Beziehung beenden möchte, sondern der folgende Bibeltext erzählt von Gott, der laut darüber nachdenkt, dass es jetzt zu viel des Bösen, zu viel des Schlechten, zu viel der Enttäuschung, einfach zu viel ist. Und dass es keine gemeinsame Zukunft mehr zwischen Gott und den von ihm erwählten Menschen, seinem Volk, gibt. Und damit willkommen zu einer Predigt mit dem Fokus auf dem Gottesbild. Man könnte die folgende Geschichte mit besonderer Aufmerksamkeit natürlich auch auf die herausragende Person, auf Mose, halten oder alternativ mit der besonderen Aufmerksamkeit auf das Volk. Aber ich möchte mit euch anschauen, wie hier Gottes Zorn und seine Reue vorkommt und welche Überlegungen Gott anstellt. Und wer unbedingt möchte, dass sein Gottesbild sanft bleibt, harmonisch, den muss ich jetzt warnen. Dieser Bibeltext könnte dich erschüttern und etwas in Bewegung bringen. Wir hören auf 2. Mose 32, zunächst die Verse 7 bis 10. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter Israel, die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und ich will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Was war passiert? Das Volk wartete vergeblich, dass ihr Leiter vom Berg Sinai zurückkam. Und Mose kam und kam und kam nicht herunter. Der Anführer war weg. Und Gott schien ihnen auch weit weg. Gott erschien ihnen unbegreifbar, undurchschaubar. Gott erschien ihnen fremd. Das Volk Gottes bei seiner geistlichen Reise, bei der Wüstenwanderung, hat mehrmals genau diese Frage bewegt. Wo ist denn Gott jetzt? Wir lesen das in 2. Mose 17, Vers 7. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Dahinter steckt eine ganz wesentliche Frage. Ist Gott da? Ist Gott nah? Ist Gott für uns? Oder bleibt dieser Gott fern, undurchschaubar, fremd? Und 2. Mose 32 erzählt, dass das Volk in der Abwesenheit von Mose und gefühlt auch in der Abwesenheit von Gott jetzt Aaron auffordert, ein Götterbild herzustellen, etwas zum Anfassen, etwas zum Sehen. Etwas zum Begreifen. Das soll ihrem Glauben helfen. Es soll ein Medium sein, mit Hilfe dessen man Kontakt zu Gott aufnimmt. Ein Gott nach eigener Anschauung. Überschaubar. Ein Gott nach eigenen Vorstellungen. Ein handhabbaren Gott. Und bevor wir jetzt mit dem ausgestreckten Finger auf das Volk Israel zeigen, frage ich mich, ist mir das so fremd, dass mich dass ich mich einem Gott näher fühle, der so ist, wie ich ihn mir wünsche. Dass ich mich einem Gott näher fühle, der so ist, wie er für mich denkbar ist. Dass ich mir Gott so wünsche, dass er für mich handhabbar ist. Darf Gott, weil er Gott ist, manchmal fremd sein und bleiben, undurchschaubar? Machen es sich gerade Christinnen manchmal zu leicht, indem sie denken, ja, mit Jesus sei es ja ganz einfach, denn der ist so, wie ich mir Gott wünsche, lieb, freundlich, handhabbar. So ist doch Jesus, nicht so radikal fordernd wie die Bergpredigt, nicht so zornig wie bei der Tempelvertreibung. Nein, mein Jesus, der ist so freundlich wie auf dem Hirtenbild vor dem Sonnenuntergang. Nun erzählt 2. Mose 32 von einer außergewöhnlichen Situation, keine Alltagssituation, denn der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bietet dem Volk am Sinai, dem Volk, das er durch die Wüste geführt hat und aus Ägypten heraus, auf dem Weg zum verheißenen Land, auf dem Weg zur Verheißung Nachkommen wie Sterne zu haben, einen ewigen Bund an. Und als Zeichen dieser besonderen Stunde möchte er ihnen die Tafeln übergeben. Das heißt, die Regeln für das Leben im Land, mit denen ihr Leben besser gelingen kann, als himmlische Gemeinschaft. Und just in diesem besonderen historischen Moment, als Gott sich offenbaren will, als der, der dein Volk führt, am Tag durch die Wolkensäule, in der Nacht durch die Feuersäule, indem er seinen Willen offenbaren will, durch die Gebote, durch die 10 Gebote. Just in diesem Moment ist das Volk halsstarrig, störrisch wie ein Esel. Und stattdessen zeigen die Gläubigen hier die Einstellung, wir wollen keinen dynamischen Gott. Wir wollen keinen lebendigen Gott. Wir wollen einen zum Anfassen, zum Anbeten, so wie wir ihn uns vorstellen. Und wie er statisch ist. Und unser Gott soll stark sein. Deshalb ein Kalb, ein Stier, ein goldenes Kalb, der die ganze Potenz unseres Gottes zeigt, mit dem wir gewinnen. Und wir machen uns einen Gott. Aus dem Kostbarsten, das wir haben, aber einen Gott, wie er uns gefällt, unseren Vorstellungen gemäß. Und dann sagen wir, das sind die Götter, die uns aus Ägypten herausgeführt haben. Das ist unser Schlachtruf. Unserem goldenen Kalb bringen wir Opfer und damit sind wir unbesiegbar und wir fühlen uns immer sicher. Und das Grundbedürfnis, eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen ist Sicherheit. Und der Gott Israels, der Gott Moses, der kann dieses Verhalten der Gläubigen ihm gegenüber nicht tolerieren. Das hält die Beziehung zu Gott nicht aus. Und zwar Gott hält das nicht aus. Dass seine von ihm geliebten, erwählten Menschen ihn ersetzen wollen mit einem Gott, wie sie ihn haben wollen. Dass sie ihn austauschen wollen, nicht so wie er ist, sondern wie sie wollen, dass er ist. Und die Initiative für das goldene Kalb, die ging nicht von Gott aus. Gott hat ihnen keinen Auftrag gegeben, sich einen Kalb zu schaffen, damit es besser ist, Gottesdienst zu feiern. So wie ja übrigens später an einer anderen Stelle Mose den Auftrag gibt, eine Schlange aus Bronze zu erstellen und als Medium zu benutzen im Kontakt in der Wüste zu Gott. Aber hier nein, Gott hat diesen Auftrag nicht gegeben. Sondern hier steht das Kalb zwischen Gott und den Gläubigen. Und wir lesen die Worte, die jetzt Gott zu Mose spricht. Sehr ungewöhnlich, jetzt wie Gott gedanklich Abstand nimmt und er sagt, für einen Moment sagt Gott zu Mose nicht, das ist mein Volk, sondern er sagt zu Mose, dein Volk, Mose, das du, Mose, aus Ägypten geführt hast, hat sich ein goldenes Kalb gemacht. Und Gott sagt auch nicht, sie haben ein Kalb gemacht und mich angebetet und mir Opfer gebracht, sondern sie haben ihm geopfert und ihm Anbetung entgegengebracht. Gott ist tatsächlich zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Und Zorn ist in der Bibel eine Reaktion in Gott. Keine Alltagsreaktion, sondern wenn schwerste Schuld geschieht. Und insbesondere ist es die Reaktion Gottes, wenn seine Güte und seine Nähe abgewiesen wird. Gottes Zorn ist keine Eigenschaft Gottes, sondern eine Wirkweise Gottes. Gott ist wesentlich barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und von großer Güte. So weiß es der Prophet Jona, der lieber will, dass Gott die Feinde vernichtet, als gütig zu sein. In Jona 4, Vers 2 sagt Jona, ich habe doch gewusst, dass du barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und von großer Güte seist. So betet es auch Psalm 103. Es muss also immer eine ganz große Menge zusammenkommen, bis Gott zornig wird in der Offenbarung der Bibel. Und in 2. Mose 32 ist diese extreme Situation beschrieben. Und schaut genau hin, wie Gott beschrieben wird. Wir dürfen ihn nicht verwechseln mit einem Vaterbild von einem cholerischen Vater, der launig ist, der eben mal schlechte Laune hat und daher unbesonnen jetzt reinschlagen will, der die Beziehung beenden will, weil er einen schlechten Tag hat. Sondern hier wird von einem Gott erzählt, der die Ablehnung seiner Güte, seiner Liebe nicht mehr ertragen kann und der jetzt den Entschluss fasst, ich überlege nochmal neu anzufangen. Ich fange neu an. Nicht mehr mit Abraham, sondern jetzt mit Mose. Und ich will jetzt Mose zu einem großen Volk machen. Ende Gelände, Schluss mit lustig. Und dann fällt Gott sich selber in den Arm, indem er nicht gleich zur Handlung durchschreitet, sondern indem er seine zornigen Gedanken zuerst mit Mose bespricht. Und er sagt zu Mose, Mose, was hältst du davon? Mose spielt in der Tora, den 5 Bücher Mose, eine überragende Rolle. Deshalb verdient er eigentlich eine eigene Predigt, auch mit diesem Text. Denn Gott fragt ihn in diesem Text quasi um Erlaubnis, um Zulassung, ob Mose den Zorn Gottes zulässt. Eigentlich ein verlockendes Angebot. Gott sagt wörtlich, jetzt lass mich, Mose, denn ich, Gott, bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Menschlich betrachtet ist das ja eigentlich ein verlockendes Angebot für Mose, denn Jahrzehnte hatte Mose Stress und Druck mit diesem Volk. Immer diese murrenden Leute. Und er hat an seinem Führungsstil wurde kritisiert und Gottes Wegführung wurde kritisiert und Moses einzigartige Mittlerstellung wurde in Frage gestellt und Gott hat gesorgt mit Mose für Wasser in der Wüste und Mose hat für Manna vom Himmel gesorgt mit Gottes Hilfe und für Fleisch und noch mehr Fleisch und jetzt will sogar Gott den Bund mit Mose und den Tafeln schließen und all das hat dem Volk nie genügt. Wäre doch ideal, auszusteigen und in einen neuen Bund mit einem neuen Volk einzusteigen. Aber Mose ist hier der Wächter am Tor des Zornes Gottes. Mose gibt jetzt Gott Argumente, dass er seinen Zorn nicht vollstreckt. Da lernen wir übrigens auch gleich was über den Zorn. Der ist eben nicht einfach nur aus dem Bauch heraus und gleich eine Handlung, sondern das ist eine Entscheidung Gottes, wenn er seinen Zorn walten lässt. Und Gott kann seinen Zorn begrenzen und auch beenden oder gar nicht zur Tat schreiten lassen. Lesen wir jetzt, wie dieser Dialog weitergeht in diesem Konflikt zwischen Zorn und Reue und Mitleid. 2. Mose 32, Abvers 11. Mose aber beschwichtigte den Herrn, sein Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Gott, ändere doch deinen Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak, Israel, denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert, Ich will euch so viele Nachkommen geben wie Sterne am Himmel. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Mose bittet richtig für sein Volk, aber er bittet nicht für seinen eigenen Vorteil. Mose argumentiert für das Mitleid Gottes. Und hier steht dieses in den meisten Übersetzungen benutzte Wort für die Reue Gottes, für die Nachsicht, für die Güte, für das sich umentscheiden Gottes. Reue ist im Text das Wort, das benutzt wird, um zu sagen, Gott, entscheide dich um, ändere deinen Plan, entscheide dich gegen den Zorn und für die Güte. Reue, das ist eine Gegenkraft in Gott und die sich dann Raum verschafft, wenn Gottes Zorn auflodert und wenn er Israel vernichten will. Zorn und Reue, zwei Kräfte in Gott. Gottes Zorn, auch an den Stellen, an denen er seinen Zorn vollzieht, so wird es gedeutet in der Bibel, als das Nordreich 722 fällt, als das Südreich 597 vor Christus fällt, wird das als ein Handeln des Zornes Gottes angesehen, aber auch dort nicht launisch, sondern eine bewusste Entscheidung, die begrenzt ist, auch zeitlich begrenzt und die noch einen offenen Ausgang hat danach. Aber in dieser Situation ist es noch radikaler. Am Berg Sinai hätte der Zorn Gottes endgültige, tödliche Folgen. Es wäre das Ende des Volkes Abrahams gewesen. Und deshalb Mose appelliert an Gott gegen Gott. Mose greift ein mit Erinnerungen. Er erinnert an Gottes gemeinsame Geschichte mit seinem Volk. Du hast doch eine Rettungsgeschichte mit diesem Volk. Du wolltest dein Volk doch retten mit dem Auszug aus der Sklaverei. Mose erinnert an Gottes Entscheidung, sich an diese Menschen zu binden, sie zu erwählen. Seine Gnadenwahl, es ist doch dein Volk. Und Mose erinnert an den Spott, den das zur Folge haben würde, wenn die Ägypter sagen könnte, seht ihr, unsere Götter sind doch stärker. Sie sind weggelaufen und dann hat sich gezeigt, sie sind einfach nur in der Wüste gestorben. Was für ein lächerlicher Gott ist das denn, der sein eigenes Volk nicht beschützen kann? Und dann erinnert Mose an Gottes Versprechen, Abraham doch Nachkommen wie Sterne zu schenken und ein verheißenes Land. Warum braucht Gott all diese Erinnerungen? Hat er Demenz? Partielle Ausfallstörungen in der Erinnerung? Nein, Gott hat das alles nicht vergessen. Aber wenn in Gott sich Zorn regt, dann kann Gott seinen Zorn steuern. Er kann ihm jetzt freien Lauf lassen. Er kann ihn zeitlich begrenzt einsetzen oder er kann ihn beenden. Und deshalb steht in Hosea 11, dass Gott kein Mensch ist oder sogar kein Mann, weil Menschen oder Männer das manchmal nicht können. Aber Gott kann das. Gott ist kein Mensch, der von seinen Gefühlen überwältigt wird. Daher passen diese Memes, die wir gezeigt bekommen haben, die sehr anschaulich sind, eben nicht zu Gott. Das sind keine Gottesbilder. Das sind Menschenbilder gewesen. Besonders schön dieses Meme von einem Zorn in diesem wunderbaren Zeichentrickfilm über die Gefühle der Menschheit. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber schaut ihn euch mal an. Alles steht Kopf. Kleine Filmempfehlung, falls die Predigt zu langweilig war, guckt euch den Film wenigstens an. Gott ist kein Mensch, der wird nicht von seinen Gefühlen überwältigt, aber wir bekommen hier einen Einblick in sein Herz, wie er damit ringt, wie er damit umgeht. Zwischen den Stühlen, zwischen den Möglichkeiten. Ein Ringen Gottes. Und deshalb ist meine Definition die kürzeste von Zorn, das ist die glühende Liebe von Gott. Das ist eine andere Seite seiner Liebe. Weil er sie so sehr liebt, macht es ihn unglaublich zornig, dass sie seine Liebe abweisen. Dass sie ihn ersetzen wollen. Dass sie ihm den Rücken zudrehen. Seine enttäuschte Liebe, die bringt den Zorn zum Flackern. Diese Zurückweisung Gottes, die Anklagen gegen Gott, die Ersatzgötter, das bringt ihn in Rage, weil seine Liebe in Frage gestellt wird. Seine Zuwendung, seine Nähe, dass er für sein Volk ist. Das wird ja hier in Frage gestellt. Wir brauchen etwas, das ist so wie das, was alle anderen auch haben. Und im Ringen von Zorn und Mitleid siegt hier die Liebe Gottes. Der Text endet ja mit dem Vers, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Oder andere könnten auch übersetzen, und er bereute es. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Gott kann seinen Plan ändern. Ich weiß nicht, ob das zum Gottesbild passt, das bisher sich in dir eingestellt hat. Wie fügt sich diese Erzählung zu deinem bisherigen Bild von Gott und seinem Handeln? Welche Reaktionen darf Gott zeigen? Ist dein Gott wie ein Teddybär, kuschelig, knuffig? Oder auch ein Gott, der Macht hat? Und wie darf sich die Macht äußern? Die Macht, Böses zu ahnden, die Macht zu strafen, die Macht zu richten, die Macht zurechtzubringen, die Macht abzulehnen. Manchem steht bei der Suche nach Gott die Erfahrung mit den eigenen Eltern im Weg oder mit anderen Autoritäten. Manchmal ist der eigene Vater oder die eigene Mutter geradezu ein Hindernis, um an Gott zu glauben, der Macht hat, weil Macht launisch benutzt wurde von Elternteilen, weil Macht willkürlich benutzt wurde oder gewaltvoll sogar. Und in der Seelsorge begegnen Menschen, die mit einem harten, unerbitterlichen Vater oder mit einer herrischen, kalten Mutter ringen. Und auch in religiöser Erziehung kommt das vor, dass Eltern mit Gott drohen, mit Gott im Munde Kinder gefügig machen, sodass sie sich anpassen in ihrem Verhalten, weil Gott sonst böse wird. Und daher ist die Frage des Volkes im Hintergrund eine, die sich auch lebensgeschichtlich einstellen kann. Ist Gott da? Ist Gott mir nah? Ist er wirklich für mich? Ist er in unserer Mitte? Das ist eine Überlebensfrage. Auch im Alpha-Kurs stelle ich manchmal die Frage, wenn am Ende deines Lebens sich herausstellen sollte, dass es Gott gibt, welche Frage würdest du ihm stellen? Und es kommt immer wieder vor, dass Menschen sagen, ich würde fragen, kannst du mich wirklich annehmen? Es ist diese Frage. Manche Eltern glänzen in der Vergangenheit mit Abwesenheit oder mit emotionaler Unerreichbarkeit. Und auch solche Erfahrungen sind keine Unterstützung darin, Gott vertrauen zu lernen. Einem Gott, der Macht hat, aber diese Macht im Zweifel für die Güte einsetzt, für die Liebe, gegen den Zorn. Und viele von uns kennen, oder andere, ich weiß nicht, ob es viele sind, sehr verständnisvolle Eltern, sehr weiche Eltern, die überhaupt keine Grenzen setzen, bei denen einfach alles erlaubt ist, denen es dann wahrscheinlich schwerfällt, überhaupt zu akzeptieren, dass Gott ein Gott ist, der sagen kann, es ist genug, jetzt reicht es. Das darfst du nicht. Überhaupt gesunde Regeln zu kennen, Gebote, dass Gott Gebote aufstellt, dass Gott langsam zum Zorn ist, aber tatsächlich auch zornig werden kann, wenn man ihn dazu bringt. Und diese kleine Skizze von verschiedenen Zugängen zur Autorität Gottes, die soll dich anregen, darüber mal zu reflektieren. Wie habe ich Autorität, Macht bisher erlebt? Was hat mich da geprägt? Und wie darf nach meiner Lebensgeschichte Gott sein? Und wenn du dann beim Lesen der Bibel dich dafür öffnest, dass er vielleicht ganz anders ist. Erstmal anders, als er bisher erlaubt war zu sein. Das Alte Testament erzählt jetzt hier in besonderer Weise von der Erwählung des Volkes Israels durch Gott, von dieser ganz komplizierten Geschichte zueinander, aber sie wird getragen von einem ewigen Bund Gottes mit seinem Volk. Und das Neue Testament erzählt die Geschichte, wie Gott Jesus Christus alle Menschen erwählt, Juden und Nichtjuden, und wie Gott seinen brennenden Zorn selber eine Grenze setzt. Und wie Gott sich entschieden hat, nicht die Menschen zu vernichten, weil es ein Übermaß an Schuld gibt, ein Übermaß an Lieblosigkeit, ein Übermaß an Kälte, ein Übermaß an Gewalt, ein Übermaß an Gleichgültigkeit und ein Übermaß an Hass. Und trotzdem hat Gott sich nicht entschieden, die Menschen zu vernichten, sondern Gott hat den Zorn auf sich selbst gelenkt. Der Evangelist Johannes 3 bringt das auf den Punkt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigen Sohn hingab. Jeder, der ihn glaubt, der soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt verurteilt, sondern damit er sie rette. Vielmehr soll er die Welt retten. Und als Jesus Christus am Kreuz starb, auf Golgatha, hat Gott seinen eigenen Zorn gegen sich selbst gelenkt und hat Gott sich selbst für seine geliebten Menschen in den Tod gegeben. Und im Ringen von Zorn und Liebe Gottes hat die Liebe gesiegt. Und so wie im Bund Gottes mit Israel die Liebe Gottes zu seinem Volk gesiegt hat, siegt auf Golgatha die Liebe Gottes zu allen Menschen. Und darin besteht für mich auch die Einheit des Gottesbildes vom Alten und Neuen Testament. Es ist kein anderer Gott, sondern auch im Neuen Testament gibt es den Zorn Gottes, der überwunden wird von der Reue Gottes, von der Entscheidung Gottes für den Menschen. Denn zwischen Gottes Zorn und Reue tritt am Sinai Mose und auf Golgatha Jesus Christus. Ich erschrecke und staune. Ich verneige mich und glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum. Ich bete dich an. Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Das sind zwei Liedtexte, die wir heute noch singen werden. Und zu so einem Glauben lade ich dich heute ein. Amen.